Heute heißt meine Botschaft runter mit der Maske. Und ich tue sie jetzt ab, damit ihr mich besser hört. So. Also ich möchte euch erstmal erzählen, wie es mir so ging zu Beginn der Maskenpflicht. Also ich habe mich vorher schon gewundert, bevor die Pflicht kam, dass doch immer mehr Leute in den Geschäften diese Masken trugen. Und ich habe immer so insgeheim gehofft und gebetet, dass wir verschont bleiben und das nicht müssen, weil ich mich nicht damit anfreunden konnte. Und bis zum letzten Moment hatte ich dann auch keine Maske. Dann kam ja der Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ich glaube Anfang Mai, ne? Wo es dann galt. Und dann habe ich erst noch einen Schal hochgezogen. Naja, und ich kam halt nicht drum rum, dann musste ich mir doch eine Maske besorgen. Das habe ich ganz widerwillig getan. Ich habe auch gedacht, ich werde sie kaum gebrauchen. Aber wie ihr alle wisst, man braucht nicht mehr aus dem Haus gehen ohne, ne? Ist euch das auch schon passiert? Man geht aus dem Haus und kommt dann kurz danach wieder. Ich sehe es bei meinen Nachbarn auch immer, ne? Fahren los mit dem Auto, kommen wieder. Ah, Maske vergessen. Es geht nichts mehr ohne, ne? Ja. Und ich habe es halt lange vor mir hergeschoben, bis ich dann eine hatte. Und überhaupt kann ich mich nicht so gut damit anfreunden, weil es ist einfach wie so eine Blockade zwischen mir und dem, wo ich bin. Der Mund ist bedeckt, ich habe dann die Innenlage manchmal so beim Sprechen vor den Zähnen. Das Luftholen geht nicht so einfach, wenn man dann noch eine Brille braucht. Manchmal brauche ich eine Lesebrille, dann beschlägt das. Also ich bin nicht so ein Freund davon, ich kann mich nicht mit dieser Maske anfreunden. Aber wir müssen sie ja tragen. Ja, und was mir aber sehr erstaunt aufgefallen ist, ist, dass ich doch gemerkt habe, wie brav unsere Bürger dieser Pflicht nachkommen und doch vielleicht sogar gerne die Maske tragen. Fand ich sehr erstaunlich, dass auf mal wirklich nirgendwo mehr einer ohne war. In keinem Geschäft, in keiner Bank, selbst am Geldautomaten im Foyer wird das Ding aufgesetzt. Das machen alle ganz brav. Ja, jetzt habe ich hier mal gerade ein Fenster, das muss ich schließen. So, genau. Aber ich mag halt das Gefühl nicht. Genau. Und ich mag das auch nicht, wenn andere eine Maske aufhaben, weil ich von denen ja nur noch die Hälfte mitkriege. Lächel mal jemanden an mit Maske, da musst du schon ganz schön mit den Augen lächeln, sonst klappt das nicht. Und unterhalten ist auch nicht so schön und überhaupt ist das alles wie eine Behinderung für mich irgendwie. Ne? Ja, also das Gefühl, sowas vor Mund und Nase zu haben, nicht richtig sprechen können, den anderen nicht erkennen können, und man kommt auch gar nicht so richtig in Kontakt. Das finde ich alles unnatürlich und auch beklemmt. Ja. Genau. Also es gibt ja diese Mundmasken, die wir im Moment, die heißen ja auch Alltagsmasken. Ich weiß nicht, wie die Sonntagsmasken aussehen, aber alle Tage, ne? Es gibt auch, im Karneval gibt es auch Augenmasken, kennt ihr vielleicht so vom, ich glaube, venezianischen Karneval, das sind so mit Federn und Strass und schön verzwickt. Ja, und diese Masken haben eigentlich diesen einen Zweck, nämlich sich zu verstecken oder sich unkenntlich zu machen, sich geheimnisvoll zu machen, etwas zu verbergen, was der andere vielleicht entdecken soll. Ja, aber ich bin gegen Augenmasken. Die möchte ich nicht tragen und ich bin gegen Gesichtsmasken, weil ich möchte, dass man mich so wahrnimmt, wie ich bin. Und ich würde auch gerne alle Menschen, die mir begegnen, eben genauso sehen können. Also ich habe eine ganz tiefe Abneigung gegen Masken und ich denke, das hat damit zu tun, dass ich eigentlich schon lange gegen unsichtbare Masken versuche anzugehen, zu kämpfen. Ja, was sind unsichtbare Masken? Also ich kämpfe dafür, dass wir sollten der Gemeinde anfangen und auch die Welt um uns herum ermutigen, dass wir unsere Masken ablegen, indem wir ehrlich und offen miteinander sind. Weil diese Masken, die ich meine, sind Masken von Scham, von Selbstsucht, Selbstgerechtigkeit, Menschenfurcht, kam heute auch schon vor. Das alles sind unsichtbare Masken, die wir uns aufsetzen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, um irgendwie was anderes darzustellen oder nicht als das erkannt zu werden, was wir sind. Und ja, wie ich schon sagte, wenn ich das so bedenke, erstaunt es und verwundert es mich eigentlich auch gar nicht, dass auch zu diesen Stoff- und Papiermasken dann so leicht gegriffen wurde, weil wenn jemand eh schon drauf bedacht ist, inkognito zu sein, nicht erkannt zu werden, dass niemand dahinter kommt, was mit ihm ist, dann ist es auch einfach, sich auch hinter dieser Maske zu verbergen. Aber mir liegt es eben gar nicht. Ja, und da frage ich mich auch, wenn die Gesellschaft das so willig macht, ist das vielleicht auch ein Ausdruck dessen, was in den Seelen der Menschen wirklich los ist? Warum trägt man so gerne eine Maske, weil man auch eine unsichtbare Maske trägt? Und das scheint so den Weg zu ebnen dafür. Also für mich ist die Maske das Symbol vom sich verstecken und hat auch was mit Angst zu tun. Also einmal jetzt die Angst natürlich, Corona zu verbreiten oder zu bekommen, aber auch irgendwie die Angst, dass jemand dahinter kommt, entdeckt zu werden. Ja. Aber heute geht es mir jetzt nicht so sehr um diese Alltagsmaske, deswegen lege ich die jetzt mal weg, sondern mir geht es darum, welche Maske tragen wir in unserem Alltag und auch an dem Sonntag, wenn wir hier sind. Und das gilt vor und nach Corona. Vor der Verordnung gab es schon diese unsichtbaren Masken und vermutlich nachher umso mehr. Und damit meine ich, wie wir uns verhalten, damit wir nicht erkannt werden, wie wir wirklich sind. Was wir im tiefsten Inneren wirklich sind oder was bei uns los ist, das soll niemand erfahren. Oder auch eine Maske kann auch sein, wenn ich mich anders verhalte, als ich eigentlich bin, um Menschen zu gefallen, um zu irgendeiner Gruppe zu gehören zum Beispiel. Also, wenn wir uns die Frage stellen, was denken Menschen, wenn sie dahinter kommen, wer ich wirklich bin, dann trage ich eine Maske. Wenn ich mich dafür irgendwie schäme oder was befürchte, dann wollen wir was verstecken. Fragen könnten auch sein, was denken Menschen, wenn sie dahinter kommen, als was ich arbeite oder wo ich arbeite oder wo ich herkomme, wie wir leben. Manch einer mag so gar nicht seine Haustür öffnen, damit keiner dahinter kommt, wie wir wirklich leben. Das sind alles Masken. Wer sind wir wirklich? So, und was sagt das Wort Gottes dazu? Zum Beispiel im 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 4 steht, denn wir reden, weil Gott uns auserwählt hat und uns die Verkündigung der Botschaft anvertraut hat. Und jetzt kommt ein Satz, um den geht es mir. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Also im Wort Gottes steht, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Und diese Bibelstelle bezieht sich auf Evangelisation, auf Wortverkündigung. Und da geht es schon los. Ne? Tragen wir da eine Maske? Wollen wir als Christen entdeckt werden? Sind wir jederzeit bereit, das gute Evangelium zu geben, weiterzugeben? Oder haben wir vielleicht Menschenfurcht, was andere von uns denken? Aber Thessalonicher ermutigt uns, es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern Gott, der ja sowieso unsere Herzen prüft und kennt. So. Und ganz praktisch, jetzt habe ich sie doch nochmal wieder hier in der Hand, habe ich festgestellt, wenn ich diese Maske aufhabe, fällt es mir gar nicht so leicht, überhaupt mit fremden Leuten ins Gespräch zu kommen. Das ist wie so eine Barriere zwischen mir und meinem Nächsten. Und da kann ich auch die gute Botschaft von Jesus gar nicht so erzählen wie ohne. Ne? Du nix, du kennst das. Ne? Genau, also wenn wir diese Maske vor dem Mund haben, dann ist das auch eine Sprechbarriere, die gute Botschaft weiterzubringen. Das geht schon mit der Stoffmaske nicht gut, aber wenn wir diese unsichtbare Maske aufhaben, dann geht das überhaupt gar nicht. Ne? Und überhaupt, das ist ja dann Menschenfurcht, ist Menschenfurcht eine der größten unsichtbaren Masken, die wir tragen können. Und ich denke, Scham ist ähnlich, geht in die gleiche Richtung. Wenn wir uns schämen, geht es ja auch darum, dass andere Menschen da was Negatives denken oder mitmachen. Das ist auch so eine Maske. Aber wir haben gerade gehört, Gott prüft unsere Herzen. Er, der ja sowieso alles weiß, dem wir nichts vormachen können. Wir können unser wahres Ich nicht vor Gott verbergen. Und wenn wir mal auf Jesus gucken in der Bibel, wie ging Jesus mit Menschen um? Er, der ja Gott war, der auch alles vom Vater gezeigt bekommen hat, der sah Zachäus auf dem Baum sitzen und so. Da fällt mir zum Beispiel die Frau am Jakobsbrunnen ein, die auch wusste, mit ihrem Leben war so einiges nicht in Ordnung. Ich weiß nicht genau, aber sie hatte irgendwie 5 oder 7 Männer und dann, also zu viele, und lebte mit einem zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war, also in ungeklärten Verhältnissen. Und sie schämte sich dafür. Und ihre Maske war, dass sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Sie ging dann zum Brunnen, zum Wasserschöpfen, wenn sie davon ausgehen konnte, dass alle Siesta machten, Mittagspause. Und sie sich dann heimlich da reinschleichen konnte oder rausschleichen konnte in dem Fall und keinem begegnete. Aber dann saß Jesus da. Und Jesus wusste ja alles über sie. Und trotzdem hat Jesus sie nicht beschämt und bloßgestellt, obwohl er sie mit ihrer Lebenssituation konfrontiert hat, weil er ihr Würde gegeben hat. So geht Jesus mit unseren Unzulänglichkeiten um. Er begegnet uns in Würde und gibt uns Würde. Ja, warum wollen wir unser wahres Ich eigentlich so gerne verbergen? Ist es die Angst, was andere denken? Die Menschenfurcht oder das Gefühl, völlig hilflos und ausgeliefert zu sein. Weil damit liefern wir uns tatsächlich aus, weil wir dann ja entblößt sind. Und meine Erfahrung ist, dass es mit der Wahrheit, mit dem Echten, mit so wie es ist, am einfachsten geht. Es ist eigentlich am leichtesten und doch auch am herausforderndsten, weil wir einen Schritt nach vorne machen müssen. So wie es mir auch gerade nicht ganz so leicht gefallen ist, euch vorhin das zu erzählen. Aber so kann das auch nicht gegen mich verwendet werden. Und wenn wir direkt mit allem rausrücken, was wir sind, wie wir sind, was wir auch nicht so gut können oder wo so unsere Charakterschwächen sind, dann kann das niemand hinter unserem Rücken gegen uns verwenden. Das ist eine ganz tolle Befreiung, die ich darin empfinde. Also früher, vor vielen Jahren, da habe ich anders gedacht. Da habe ich immer gedacht, wenn Menschen, die mich mögen, rausfinden, wie ich wirklich bin, dann ist Schluss mit lustig. Dann stehe ich da wieder alleine. Also da habe ich versucht, irgendwie mich anzupassen, in irgendeine Rolle reinzugehen, brav zu sein, angepasst zu sein, bloß nicht rauslassen, was ich wirklich denke, wie ich wirklich bin. Aber das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir offen und transparent sind, dann schützt uns das sogar, weil sich Gott auch dazu stellt. Und mal ehrlich, wer hat denn schon Lust, mit jemandem eine tiefere Freundschaft einzugehen, der so ein Geheimniskrämer ist, wo du jedes Wort aus der Nase rausziehen musst, wo du nicht weißt, ich fahre irgendwo hin, ich habe irgendjemanden getroffen, ich habe irgendeinen Besuch gemacht. Und da kommt man ja nicht vorwärts, da kommt man ja nicht in Kontakt echt. Und das ist total anstrengend auch, finde ich. Und ich glaube, das ist auch unattraktiv auf eine Art, wenn man, also manchmal schmücken sich ja Leute so ein bisschen geheimnisvoll, so und so, weil sie dann irgendwie meinen, sie müssten sich damit interessant machen. Aber interessant ist das, wer du wirklich bist, dafür interessieren sich Menschen. Ich habe da so ein Beispiel, habe ich mir geschrieben, vom Pastor mit dem Namen, den sage ich jetzt nicht, aber ich höre mir manchmal einen Pastor im Internet an und der hat auch eine bewegte Vergangenheit. Und der erzählt da ganz offen drüber, ich weiß nicht, ob es irgendwie Drogen waren oder Kriminalität, ist ja auch völlig egal. Also irgendwie was, wo wir uns für schämen würden, wenn das unsere Vergangenheit ist. Und er erzählt das immer ganz offen und baut das auch so in die eine oder andere Predigt mit ein und sagt sich, ja, dann kommt das auch nicht heimlich raus. Stell dir mal vor, ich würde jetzt so tun, als wäre ich schon immer der Saubermann gewesen und irgendwann kommt einer von meinen alten Kumpels und dann steht an einem Tag in unserer lokalen Presse, Pastor mit Drogenvergangenheit oder irgendwie sowas. Und dann ist er, dann ist es gar nicht so ideal, weil es kommt sowieso immer alles raus. Und er geht halt vorweg und sagt, dass seine Vergangenheit eben so war und sagte, dann kann das jetzt auch niemand gegen ihn verwenden, weil wenn ihm nun einer sagt, ey, ich habe gehört, du hast Drogen genommen, sagt er, ja und? Sagt er dann, ne? Ist ja, habe ich ja schon erzählt. Also der geht da ganz locker mit um. Ich glaube, es waren Drogen, ich weiß es jetzt nicht genau. Aber das Prinzip ist ja immer das Gleiche. So, also wenn wir offen mit unseren Fehlern und unserem Versagen umgehen, dann kann uns das auch nicht zur Falle werden. Dann können andere Menschen uns das nicht zur Falle machen. Und vor Gott brauchen wir uns auch aus Angst nicht verstecken. Die Ehebrecherin, die gesteinigt werden sollte, ihr kennt die Geschichte, ne? Die hat auch Jesus nicht angeklagt. Also Jesus hat auch sie nicht angeklagt. Oder Petrus, der ihn ja auch verleugnet hat dreimal. Und Jesus wusste das. Nach der Auferstehung geht Jesus zu ihm hin und sagt, dich habe ich ausgewählt. Auf dir will ich meine Kirche aufbauen. Du bist das. Also runter mit der Maske. Maske ablegen heißt Mut zur Aufrichtigkeit, zur Echtheit. Und da habe ich auch was gefunden heute Morgen, habe ich das gelesen in Sprüche, ich lese im Moment die Sprüche, in Sprüche 10, Vers 29. Der Herr beschützt die Aufrichtigen, aber er vernichtet die, die Unrecht tun. Und dann gibt es noch was anderes, das kennt ihr auch alle, eine ganz wichtige biblische Lehre, Aussage ist, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein sein soll. Und das sind auch Jesus' Worte in Matthäus 5, 37. Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Ja, und wir sind ja geschaffen nach Gottes Ebenbild. Im 2. Korinther 3, Vers 18. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Wir können Gott sehen wie in einem Spiegel, wenn wir in den Spiegel gucken. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist dein wahres Ich. Das brauchst du nicht verstecken hinter einer Maske. Wir schauen in den Spiegel und sehen den Herrn, indem wir unser Spiegelbild sehen, weil wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Also mach dir bewusst, du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Du bist keine Kopie und du musst dich nicht hinter etwas anderem verstecken. Gott hat dich als Original geschaffen. Stirb nicht als Kopie, sondern sei du. Versuche nicht, jemand anders zu sein, der du nicht bist. Aber jemand anders nachmachen ist einfach, weil den können wir uns angucken und dann können wir genauso reden, uns genauso bewegen, genauso vielleicht leben wie der. Aber wer sind wir denn wirklich? Wer bin denn ich eigentlich? Wer sind wir in Jesus Christus? Und jetzt dürft ihr gerne ein paar Bibelstellen aufschreiben, wenn ihr gerade Stift dabei habt, weil ich möchte jetzt mal einfach ein paar Stellen nennen, wer wir sind in Jesus Christus und wo es steht, da könnt ihr das nachher weiterlesen. Ich lese jetzt nicht die Bibelstellen vor, sondern ich sage jetzt Schlagwörter. Wer bist du in Christus? Du bist teuer erkauft, wertvoll. Kolosser 1, Vers 14 steht das. Du bist wunderbar geschaffen. Lest mal den Psalm 139. Das ist jetzt Vers 14, aber der ganze Psalm geht darüber, wie wunderbar jeder einzelne von euch, von uns und ich auch geschaffen sind. In Christus Jesus geschaffen zu guten Werken. Wir müssen nicht irgendwas tun, wir sind geschaffen in Jesus zu guten Werken. Epheser 2, Vers 10. So, jetzt kommt für alle, die sich immer selber gerne klein machen und verdammen, eine Stelle. Es gibt keine Verdammnis für dich. Im Römer 8, Vers 1. Und wenn dich deine Vergangenheit belastet und die Dinge, die du mal gemacht hast, dann habe ich auch eine gute Nachricht für dich. Du bist freigemacht vom Gesetz der Sünde. Die Sünde muss dich nicht mehr runterkriegen. Die ist entwertet, haben wir heute Morgen gehört. Das steht im Römer 8, Vers 2. Und wenn du dich ärmlich fühlst oder nicht gut genug von deiner Lebenssituation, dann sage ich dir was, du hast den Segen wie Abraham. Du bist gesegnet wie Abraham. Das steht im Galater 3, Vers 14. Du bist auch kein Zufall. sondern du bist Sohn oder auch Tochter für die Mädchen unter uns Gottes. Da gibt es gleich mehrere Stellen, zum Beispiel Galater 3, Vers 26 oder Epheser 1, Vers 5. Du bist auch kein Sklave, du bist freigemacht. Galater 5, Vers 1, da steht, das kennt ihr, ne? Zur Freiheit sind wir berufen. Alle Schuld ist uns vergeben worden, damit auch wir vergeben können. Da haben wir heute Morgen Zeugnis drüber gehört, welche Befreiung in der Vergebung ist. Das steht im Epheser 4, Vers 32. Dir ist alle Schuld vergeben worden und du bist befähigt, auch anderen zu vergeben. Ja, das soweit. Also bei Gott gibt es kein Ansehen der Person und seine Liebe gilt jedem Menschen gleich. Galater 3, Vers 28, das ist diese Stelle mit, da ist weder Jude noch Grieche noch Freier noch Sklave, ne? Die kennt ihr auch. Also Gott guckt nicht darauf, welchen Job du machst, welche Schulbildung du hast, wie groß oder wie klein oder wie dick oder wie dünn du bist. Es gibt kein Ansehen der Person. Er liebt dich. Und wir sind für unser altes Leben gestorben. Wenn du Probleme mit deiner Vergangenheit hast, mach dir klar, du bist für dein altes Leben gestorben. Dieses, das alte Leben, es hat keine Macht mehr über uns. Was früher mit uns war, hat keine Macht mehr. Da steht im Kolosser 3, Vers 3, da steht auch, dass wir verborgen sind in Christus. Auch so die schlimmen Dinge, für die wir uns schämen, die sind verborgen in Christus. Dann bist du ein Himmelsbürger. Philemon 3, Vers 2. Gerechtigkeit durch unseren Glauben und in Frieden mit Jesus haben wir. Römer 5, Vers 1. Und wir haben Gottes Versöhnung schon bekommen und sind vor ihm keine Sünder mehr. Gute Nachricht. Römer 5, Vers 11. Das Geheimnis ist oder die Herausforderung, jetzt müssen wir auch so leben, wir sind keine Sünder mehr. Haben die Versöhnung schon bekommen. Von Gottes Seite ist alles gemacht und bezahlt. Jetzt müssen wir das auch ergreifen und uns einen anderen Stil angewöhnen. Immer noch Zeit. Ich habe so eine kleine Geschichte. Ich erzähle die mal etwas verkürzt. Ihr kennt die bestimmt auch schon. Das ist die Geschichte vom verlorenen Königssohn. Also es ist eigentlich eine Geschichte, ne? Keine biblische, aber so abgewandelt. Aus dem verlorenen Sohn. Da ist ein König, der heiratet und sie wünschen sich Kinder und das dauert und dauert und dauert und dann eines Tages wird ihm ein Sohn geboren und er und seine Frau sind überglücklich. Sie haben jetzt ihren Erben, ihren Nachfolger, ihr Kind und dieser Junge ist auch ganz perfekt und er hat ein ganz großes Feuermal am Arm. So ist die Haut ganz rot, das geht auch nicht weg, das ist sein Merkmal, ne? So, und das ist jetzt vor ganz, ganz langer Zeit, da gab es noch keine Züge, keine Autos, Kutschen gab es. Und der König musste mit seiner Familie irgendwo hin und sie fuhren in der Kutsche und dann, es war im Winter, es war kalt, kam ein Schneesturm und irgendwie hat der Kutschfahrer was übersehen, ist an so einen Stein geraten, die Kutsche kippt um und alle landen im Schnee. Und sie werden auch gerettet, aber irgendwie ist das Kind verschützt. Sie finden das Kind nicht. Und dann bringen die erstmal den König und die Königin in Sicherheit und wärmen die auf und haben gar nicht gemerkt, dass da wohl noch ein Baby war. Naja, nachher geht einer suchen, das Kind ist weg. Was ist passiert? Das Kind ist unter die Räuber geraten. Räuber sind gekommen und haben das Kind wohl schreien gehört, haben gemerkt, oh, das hat ja ganz kostbare Klamotten an. Jetzt waren sie natürlich nicht so gebildet, dass sie gleich erkennen konnten, dass das das Zeichen des Königshofes ist, sondern sie haben einfach diese guten Stoffe vertickt, verkauft. Das Kind kam damit in ihr Lager, wuchs dann auf unter Räubern und verhielt sich auch wie ein Räuber, war ja aber eigentlich adelig. Aber es lernte stehlen, lügen, anderen was wegnehmen, also diese Dinge, die Kinder halt machen, die keine Liebe von ihren Eltern bekommen, die irgendwie so selber klarkommen müssen. Und so wuchs dieser Junge heran. Und eines Tages wurde er beim Stehlen erwischt in der Öffentlichkeit. Und dann sollte er ich glaube, erhängt werden. So, und dann zog man ihm die Klamotten, die Räuberklamotten, die dreckigen, löchrigen Klamotten vom Leib. Und dann kamen irgendwelche Wachmänner vom Königshof zufällig daher und sahen diesen Jungen mit seinem nackten Oberarm und dieses riesenrote Feuermal. Und dann haben sie gesagt, den müssen wir mitnehmen. Nein, der darf nicht gehängt werden, den bringen wir persönlich zum König. Der Junge kriegte noch mehr Angst. Er dachte, was passiert denn jetzt noch Schreckliches mit mir? Naja, sie brachten ihn vor den König und dann wurde es ganz, ganz komisch, weil der König holte seine Frau und sie nahmen diesen dreckigen, stinkigen, fast nicht bekleideten Räuberjungen in den Arm und küssten ihn und drückten ihn und weinten Tränen der Freude. Und der Junge hat nur gedacht, was für ein Film geht denn hier gerade ab? Der war jetzt also total in Panik. Und dann wurde er gebadet und dann bekam er neue Gewänder und dann bekam er ein schönes Zimmer. Und kam an den Tisch des Königs und der Junge hatte nur eins im Kopf, ich muss hier irgendwie weg. Das ist eine Falle, ich muss hier irgendwie weg. Er versuchte durch die Fenster zu fliehen, aber die waren vergittert, er kam nicht raus. Auf dem Weg dahin hat er noch wertvolle Edelmetalle, die als Dekoration da in dem Schloss waren, sich noch eingesteckt. Eigentlich hat er sich selber beklaut, aber das hat er nicht kapiert. Und ja, es hat ganz viel Zeit gebraucht, ganz viel Liebe und Geduld von seinen Eltern, ihn in seine Identität, die er eigentlich hat, als Königssohn reinzubringen. Und er musste viel lernen, er musste seine alte Natur, die ja nicht seine war, aber die ihm anerzogen war, die sündige Natur, die musste er vergessen und er musste neue Gewohnheiten, er musste viel lernen, wie man am Tisch sitzt, wie man mit Messer und Gabel isst, wie man sich duscht und badet und säubert und dass man nicht lumpig und dreckig rumläuft, dass man nicht anderen was wegnimmt. Das musste er alles lernen. Und genauso müssen wir lernen, von der Sünde loszulassen und in die neue Natur, die wir jetzt haben, als Kind Gottes, als Tochter und Sohn reinzukommen. Also gibt es jetzt keinen Grund mehr für dich, für mich, für uns hinter einer Fassade zu verstecken, noch eine unsichtbare Maske zu tragen oder eine Kopie von irgendjemandem sein zu wollen. Sei du selbst, sei ehrlich, sei aufrichtig und sei echt. Und das ist, was Menschen anzieht. Echte Menschen lieben echte Menschen. Jemand, der irgendwie nur so aussieht, wie alle aussehen, nur so sich benimmt, wie alle, der ist einer unter vielen, der ist kein Original. Und ich finde das gesellschaftlich im Moment sehr erschreckend, wenn ich mir die jungen Damen angucke, die mittlerweile alle gleich aussehen. Die haben alle, glaube ich, die gleichen aufgespritzten Lippen, falschen Wimpern, operierten Wangenknochen und Nasen und werden sich immer ähnlicher und sehen irgendwie aus wie Püppchen, aber haben so gar nicht mehr das Individuelle. Und das wirklich Schöne ist doch genau die krumme Nase, vielleicht irgendwie der Leberfleck oder so, so wie Gott uns so individuell gemacht hat. Und da möchte ich euch einfach ermutigen, da mehr zu stehen, weil das ist echt viel attraktiver, als irgendeinem Model nachzujagen. Und dann werden wir ja auch aufgefordert, als Kinder des Lichts zu leben. Im Epheser 5, Vers 8 steht, früher, also vor Jesus, habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, so wie der verlorene Königssohn. Aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Also wir sollen ständig in der Lage sein, ohne Maske leben zu können. Draußen unterwegs, bei den Nachbarn, bei den Sportskollegen, bei den Arbeitskollegen, aber doch erst recht hier in der Gemeinde. Aber was hindert uns daran? Wie muss Gemeinde sein, dass es uns erlaubt, unsere unsichtbaren Masken abzusetzen und echt zu sein? Was muss in der Gemeinde vorhanden sein, damit wir hier eine maskenfreie Atmosphäre hinbekommen? Ich habe mir ein paar Dinge notiert. Vertrauen muss da sein. Eine Verbundenheit, könnte man auch Einheit nennen, dass wir aneinander, miteinander verbunden sind. Eine Atmosphäre der Vergebung. Liebe, nicht Gesetz, sondern Liebe. Loyalität und damit einhergehend Verschwiegenheit, dass da, wo ich mich anvertraue, ich sicher sein kann, dass das nicht an einem Tag in der Zeitung steht. Ehrlichkeit, also Echtheit, Ehrlichkeit, Offenheit, Anteilnahme. Ich muss auch wissen, dass der andere ein Interesse daran hat, mir zuzuhören. Und auch, dass Schwäche nicht ausgenutzt wird. Dass keiner hinter meinem Rücken redet. Also weder schwätzen noch tratschen noch sonst was. Ihr wisst, was ich meine. Und das sind die Dinge, die wir hier erwarten. Und das ist, was eine Einheit schafft und eine gute Atmosphäre. Die Atmosphäre der Gotteskinder. Und darum bitte ich euch alle ganz einzeln, damit es uns hier mehr und mehr gelingt, dass wir alle unsere Masken entsorgen können, die unsichtbaren Masken. Und zum Schluss möchte ich euch noch was aus meinem Andachtsbuch vorlesen. Und zwar auch der Text von heute habe ich dann heute Morgen entdeckt, dass es da auch um Masken geht. Vielleicht werft ihr da noch mal einen Blick drauf. Da ist eine etwas andere Aussage, aber es geht in dieselbe Richtung. Das ist die Andacht vom 14. Juni im 1. Mose 3, Verse 9 und 10 steht. Gott der Herr rief nach Adam, wo bist du? Dieser antwortete, als ich deine Schritte im Garten hörte, habe ich mich versteckt. Ich hatte Angst, weil ich nackt bin. Also Adam hat sich auch versteckt. Der hatte jetzt noch nicht sowas, aber der hat Blätter genommen. So, Adam und Eva wurden sich bewusst, dass sie nackt waren, weil die Herrlichkeit Gottes von ihnen gewichen war. In ihrer Verzweiflung versuchten sie, ihre Nacktheit mit Feigenblättern, also mit eigenen Werken, zu bedecken. Versuchst du auch manchmal, deine Nacktheit mit eigenen Werken zu bedecken und sie vor Gott, vor anderen oder vor dir selbst zu verstecken? Um mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit Gottes wiederzuspiegeln, an die Stelle erinnert ihr euch, ne? Müssen wir unsere Masken ablegen und dürfen nicht länger versuchen zu täuschen. Gott, andere oder uns selbst. Unser Weg muss nicht länger von Enttäuschung zu Enttäuschung verlaufen. Das ist jetzt hier, das muss man lesen, damit man das versteht. Das ENT von Enttäuschung ist jedes Mal fett geschrieben, weil das ist sozusagen ein Aufheben der Täuschung, ne? Enttäuschung. Also unser Weg muss nicht länger von Enttäuschung zu Enttäuschung verlaufen. Suchst du deine Herrlichkeit, deine Identität in der Profilierung durch Leistung, deine Karriere, deine Zeugnisse, dein Bankkonto, deine Errungenschaften im Sport oder einem anderen Hobby, deinem Dienst in der Gemeinde? Bist du bereit für eine Enttäuschung, die dich in die Wahrheit führt und dich frei macht? Und mit dieser Frage an euch möchte ich schließen. Amen.